Letztes Mal haben wir den Bileam gesehen. Und wie der Bileam, dieser schräge Vogel, eigentlich einer von diesen schrägen Vögeln im Alten Testament, wo der Israel Probleme gemacht hat. Er konnte das Volk Israel nicht verfluchen, aber er wusste, das Volk konnte einen Fluch auf sich selbst bringen, wenn sie gegen Gott rebellieren und wenn sie sündigen. Und deswegen hat er Bileam, dem Balak, dem König der Moabiter, einen Tipp gegeben und hat gesagt, hey, die moabitischen und die midianitischen Mädels, die sollen doch zu den israelitischen Jungs kommen und sagen, hey, kommt Jungs, wir feiern da eine Sexparty für unseren Gott in unserem Tempel, kommt und feiert mit. Und das war der Punkt, wo Israel in Sünde gefallen ist und in Unzucht, in Götzendienst. Und der Herr hatte Israel mit einer Plage gezüchtigt. Und wir haben dann gelesen, wie der Priester Pinhas, der Enkelsohn von Aaron, diese Plage abgewehrt hat. Jetzt geht es weiter im Kapitel 26, im Vers 1. Es geschah nach der Plage, da sprach der Herr zu Mose und zu Eleazar, dem Sohn des Aaron, dem Priester, nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Söhne Israel auf, von 20 Jahren an und darüber nach ihren Vaterhäusern, jeden, der mit dem Heer auszieht in Israel. Und Mose und der Priester Eleazar redeten zu ihnen in den Ebenen von Moab, am Jordan, bei Jericho und sagten, von 20 Jahren an und darüber, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Sehen wir wieder mal Gottes Gnade eigentlich. Gott macht einen Neuanfang mit seinem Volk nach diesem Gericht. Das ist die Gnade Gottes. Esra hat mal gebetet, Gott, hast uns mehr geschont, als unsere Sünden es verdienen, in Esra 9. Und so ist der Herr. Psalm 103, da heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind. Der Mensch wie Gras in seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Denn fährt ein Wind darüber, so ist er nicht mehr, und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber währt ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit, über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. So ist unser Gott. Er ist nicht ein Waschlappen, so Lulu Wischiwaschi, dem wir auf der Nase rumtanzen können. Nee, Gott wird Sünde richten, aber er ist barmherzig, sogar im Gericht und nach Gericht und wie der Esra gebetet hat, naja, verschont uns mehr, als unsere Sünden es verdienen. Das ist sein Herz. Und wir haben hier jetzt die neue Generation des Volkes Israel, neue Generation der Israeliten. Die Alten, die vor 38 Jahren nicht ins verheißene Land eingehen konnten wegen ihrem Unglauben, die sind gestorben, also fast alle. So wie der Herr das gesagt hat. Auch der Hohepriester Aaron und seine Schwester Miriam waren schon verstorben. Und wir sind jetzt hier bei der neuen Generation, die an der Grenze ist zu dem verheißenen Land. Und hier wird das Volk jetzt nochmal gezählt. Die erste Volkszählung hatten wir am Anfang von 4. Mose. Das war noch die alte Generation. Und jetzt wird die neue Generation, das Volk hier nochmal gezählt. Das hatte zwei Gründe. Erste war die Musterung des Heeres, wie wir gelesen haben. Sie bereiten sich vor auf den Krieg, auf die Einnahme des verheißenen Landes und sie mustern wieder die wehrfähigen Männer, organisieren das Heer. Zweiter Grund, wie wir ein bisschen später sehen werden, war, um die Größe der einzelnen Stämme festzustellen. Weil wir lernen werden, dass das Land, das verheißene Land, verteilt wurde nach der Größe der Stämme. Größeren Stämme haben mehr Land zugewiesen bekommen als die kleineren Stämme. Und ihr werdet jetzt staunen, wie schnell wir durch dieses Kapitel durchkommen. Wir werden nicht alle einzelnen Namen vorlesen, die hier vorkommen. Aber wir wollen drei Gruppen hervorheben, die der Herr hier nochmals mit Namen erwähnt. Und das ist was Signifikantes, wenn Gott solche Dinge wiederholt. Da will er uns dran erinnern. Da will er, dass wir diese Lektionen gut lernen. Also im Vers 4 geht's los. Von 20 Jahren an und darüber, so wie der Herr dem Mose geboten hatte, und die Söhne Israel, die aus dem Land Ägypten ausgezogen waren, sind folgende. Da haben wir im Vers 7 erstmal, das sind die Sippen der Rubeniter, und ihre Gemusterten waren 43.730. Ihr könnt die Familien und Stammbäume selber durchlesen. Ich werde mich jetzt nicht hier peinlich machen, blamieren, wenn ich mich ständig verlese. Erste Gruppe, die hervorgehoben wird, haben wir aber dann schon im Vers 9. Das ist die Söhne Eliabs, Nemuel und Datan und Abiram. Das sind Datan und Abiram, die Berufenen der Gemeinde, die gegen Mose und gegen Aaron stritten in der Rotte Korach, als sie gegen den Herrn stritten. Und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie und Korach, als die Rotte starb, indem das Feuer die 250 Männer verzehrte und sie zu einem Zeichen wurden. Erste Gruppe, die Gott hervorgehoben hatte. Er wiederholt es hier nochmal. Wir haben die ganzen Geschichten schon durchgenommen. Aber Gott sagt, das ist mir wichtig, ich will, dass ihr euch daran erinnert. Diese erste Gruppe, das waren prominente Männer. Aber die sind eifersüchtig geworden auf die Leiter, auf den Aaron und auf den Mose und sind unzufrieden geworden und haben rebelliert gegen die Leiter, die Gott über sie eingesetzt hatte. Die Lektion, die wir da gelernt haben, ist, sei zufrieden dort, wo der Herr dich hingestellt hat. Sei nicht ein Rebell in deinem Herzen. Sei nicht rebellisch. Rebellisches Herz ist so, wo wir uns selbst schaden. Nörgel nicht ständig mit deinem Ehemann, dem geistigen Haupt, das Gott über dich gesetzt hat. Kritisier nicht ständig deine geistigen Leiter. Und das sehen wir, dass wir ein rebellisches Herz haben, wenn wir so einen kritischen, so eine unzufriedene Einstellung haben. Und ständig nörgeln, kritisieren, nicht weil die gegen Gottes Wort handeln, diese Leiter, sondern einfach, weil es mir nicht passt. Die Entscheidungen, die sie treffen. Dieses rebellische, unzufriedene Herz. Und wir sehen die Leute, die fliegen in die Grube. So ein rebellisches Herz ist eine Grube, wo wir reinfallen. Und sie brennen aus, wie wir bei Korach gesehen haben und seinen Freunden. Fallen in die Grube rein, in die Depression. Und sie werden auch gefeuert von Gott. Sie ein rebellisches Herz haben. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und Gott will, dass wir die Autoritäten respektieren, die er über uns gesetzt hat. Und wir respektieren sie, weil wir ihn respektieren. Und es kann schon vorkommen, dass wir mal Meinungsunterschiede haben mit den Leuten, die Gott uns vorgesetzt hat. Ob das Ehemann ist, als das Haupt der Familie oder Gemeindeleitung oder der Chef in der Arbeit. Kann schon mal sein, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Was machen wir dann? Ich denke, es ist richtig zu sagen, was du denkst. Ich meine, Leiter brauchen den Input. Sag, was du denkst, aber dann überlass es dem Herrn und bete dafür. Und der Herr ist fähig, diese Leiter, die er eingesetzt hat, zu führen und auch zurechtzuweisen, wenn es nötig ist. Ich meine, er hält sie verantwortlich. Das ist keine leichtfertige Sache. Aber oft, wenn wir so unzufrieden sind und kritisch sind und rebellisch sind, ist es eigentlich eine Form von Unglauben gegen Gott. Weil wir ihm nicht vertrauen, dass er sich darum kümmern wird. Dass er zu meinem Mann sprechen kann oder zu meinem Chef sprechen kann oder zu meinem Leiter sprechen kann. Und dann fangen wir an, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und dann normalerweise macht man noch ein größeres Chaos als zuvor und es wird alles nur schlimmer. Als einfach zu sagen, hey, guck mal, das ist wirklich meine Meinung, das ist, denke ich, was ich am Herzen habe, aber hey, ich bete für dich. Triff die Entscheidungen. Und der Herr ist fähig, Herzen zu lenken. Er sagt das, die Herzen der Regierenden sind in seiner Hand und er leitet sie so wie Ströme Wassers, wie er sie umleitet. Vers 11 ist auch ein sehr wichtiger Vers. Da heißt es aber, die Söhne des Korach starben nicht. Das ist wichtig. Erstens mal lernen wir von dem Vers, dass es keine Flüche gibt, die über Generationen weitergegeben werden können. Manche Christen lehren das und das ist Schrott, das ist nicht biblisch. So in die Richtung, dass die Kinder verflucht sind, weil die Eltern irgendeinen Mist gebaut haben. Und Gott richtet die Kinder anstatt der Eltern, die Sünden der Eltern in den Kindern. Und das ist Schrott. Allein das Gottesbild, was da dahinter steht. Nee, Gott ist absolut fair, Gott ist absolut gerecht. Und es stimmt, dass Eltern Vorbilder sind und wir von einem schlechten Vorbild schlechte Angewohnheiten lernen können, das stimmt schon. Aber das ist kein Fluch in dieser okkulten Bedeutung, die wir dann irgendwie brechen müssen. Ja, das geht ja schon fast ins New Age-Denken rein, da in Okkultismus und solche Praktiken, ne, wo man Flüche brechen muss und Kraftlinien und was weiß ich, was manche Christen da reinfallen. Also diese Art von geerbten Flüchen, die man mit Exorzismus brechen muss, an sowas glaube ich nicht. In Hesekiel Kapitel 18, Vers 20, da heißt es, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Auf gut Deutsch, Gott sagt, ich halte jeden Einzelnen verantwortlich vor mir. Gott ist absolut fair und Gott ist absolut gerecht. Und jeder von uns steht einzeln vor Gott. Wir müssen unser Leben verantworten, nicht das von anderen. Und Gott wird nicht die Kinder statt der Eltern bestrafen. Ein falsches Gottesbild, absolut verschoben. Das ist nicht, wie unser Gott ist. Zweitens, was auch wichtig ist, ist, dass wir kein armes Opfer sind. Das ist auch das ist die zweite Seite davon. Ja? Dass Menschen sagen, ich bin so ein armes Opfer, ich wurde als Kind zu heiß gebadet oder vielleicht geschlagen von meinem Vater. Ja, so schlimme. Ich hatte eine schwere Kindheit. Und deswegen bin ich heute so. Und ich kann nichts dafür, für mein Verhalten, dass ich heute so rauslasse. Meine Eltern sind schuld. Oder meine Lehrer sind schuld. Und auf jeden Fall die anderen sind schuld. Meine schwere Kindheit, die Umstände sind schuld. Und ich kann nicht anders. Die sind schuld, wenn ich mich gehen lasse und einfach selbstsüchtig bin und faul bin und mich hängen lasse und Mitleid will von allen anderen, statt zu dienen. Wisst ihr, was aus den Söhnen Korachs geworden ist? Aus den Nachkommen Korachs? Deren Vater solchen Mist gebaut hat und die als Waisen aufgewachsen sind, weil Gott ihn gefeuert hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Wisst ihr, was aus denen geworden ist? Die wurden zu Lobpreisleitern, zu Dienern im Tempel des Herrn. In den Psalmen gibt es 11 Psalmen, die von den Söhnen Korachs geschrieben wurden. Also obwohl der Vater versagt hat und ein schlechtes Vorbild war und er gefeuert wurde vom Herrn, die Kinder haben gelernt aus den Fehlern. Und sie sind dem Herrn nachgefolgt und sie sind gesegnet worden und der Herr hat sie gebraucht und sie sind zu einem Segen geworden für das Volk. Haben sogar Lobpreislieder geschrieben und andere wurden gesegnet durch sie. Also in Jesus, wir können frei sein von diesen schlechten Vorbildern, von den schlechten Umständen der Vergangenheit. Dieses Opfersyndrom, wir sehen uns so gerne als Opfer. Das ist so typisch auch für unsere Gesellschaft. Alle anderen sind schuld und wir sind so arm. Wir können nichts dafür, für das, was wir tun. Opfersyndrom ist eigentlich eine Ausrede für die eigene Faulheit und Bequemlichkeit und Selbstsucht und dass wir unser Fleisch ausleben. Und nicht im Geist leben. Hey, wenn du dich selbst verleugnest und dich Gott hingibst und seinem Heiligen Geist, dann kannst du ein Leben leben, das Gott Ehre bringt. Weil Gottes Kraft ist in dir am Wirken, der Heilige Geist. Ich glaube, Sonntag haben wir sogar davon gelernt, ne? der ihn auferweckt hat von den Toten. Mit dieser Macht, Epheserbrief steht das auch. Die Macht, mit der der Christus aus den Toten auferweckt hat. Mit dieser Macht ist Gott auch in unserem Leben am Wirken. Und wenn wir uns seinem Wirken nur hingeben, dann kann er uns verändern. Und er kann uns so machen, dass wir Diener sind und nicht selbstsüchtig. Nicht selbstmitleidig, sondern ihn ehren. Und im Zweiten Thessalonicher Brief, da ermahnt Gott solche, die unordentlich leben. Da sagt er noch, auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Boah, das kommt uns hart vor. Und die Armen, die ist so ein Sozialfall. Ist ja, die Eltern haben ihn so schwer misshandelt und jetzt, Gott sagt, wenn er nicht arbeiten kann, wenn er krank ist, hey, dann seid ihr Gemeinde barmherzig, dann versorgt ihr ihn. Aber wenn er nicht arbeiten will, obwohl er arbeiten kann und einfach faul seine Faulheit raushängen lässt, dann soll er nicht essen. Er sagt, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, unordentlich leben, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Und der Herr sagt ihnen, solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Nicht immer das, was wir hören wollen, wenn wir uns so hängen lassen. Aber dieses Selbstmitleid und diese Schuld auf das, für mein Verhalten auf andere abschieben, das ist auch wieder so eine Grube, wo wir selber in die Depression reinfallen. Eben, wenn wir uns um uns selbst kreisen und uns selbst leid tun, und dann fallen wir in die Depression rein. Nee, der Schlüssel ist wieder, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes, im Vertrauen auf ihn, im Vertrauen auf Gott, von uns selbst wegschauen und auf ihn schauen und auf andere. Und dass wir anfangen, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Kein faules Leben, sondern ein fleißiges Leben. Und kein selbstmitleidiges Leben, egoistisches Leben, sondern ein Leben, das anderen Menschen dient und wo wir zu einem Segen werden für viele. Das ist, was Gott in unserem Leben tun will. Ja, wir können es nicht aus eigener Kraft, aber er will das in uns tun. Er braucht aber, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und ihn wirken lassen in uns und durch uns. Gut, lesen wir weiter. Vers 14. Die Sippen der Simeoniter waren 22.200. Dann blättern wir weiter. Vers 18. Die Sippen der Söhne Gads nach ihren Gemusterten 40.500. Vers 22. Die Sippen Judas nach ihren Gemusterten 76.500. Vers 25. Die Sippen Issachars nach ihren Gemusterten 64.300. Wir lesen flott heute, ne? Es geht voran. Seid ihr gar nicht gewohnt. Vers 34. Die Sippen Manasses und ihre Gemusterten waren 52.700. Vers 37. Die Sippen der Söhne Ephraims nach ihren Gemusterten 32.500. Das sind die Söhne Josefs nach ihren Sippen. Dann geht es weiter im Vers 41. Das sind die Söhne Benjamins nach ihren Sippen und ihren Gemusterten. Die waren 45.600. Vers 47. Die Sippen der Söhne Assas nach ihren Gemusterten 53.400. Vers 50. Die Sippen Naphtalis nach ihren Sippen und ihre Gemusterten waren 45.400. Das sind die Gemusterten der Söhne Israel. Insgesamt waren sie 601.730. Das waren nur die über 20, die mit dem Heer ausgezogen sind. Also mit Frauen und Kindern und Alten. Wahrscheinlich ein Volk so um die 3 Millionen. Ganz schöne Gruppe von Menschen hier. Interessant auch, wenn wir diese Zahl der Gemusterten mit der Zahl der Gemusterten vergleichen am Anfang des Buches, im Kapitel 1. Die alte Generation, die waren 603.550. Das heißt, sie waren 1.820 weniger. Die neue Generation waren 1.820 weniger als die alte Generation. Und ich meine, das ist schon erstaunlich. Nach 38 Jahren des Herumziehens in der Wüste waren sie immer noch genauso viel wie zu Beginn. Gott hat sie bewahrt, Gott hat auf sie aufgepasst und sie versorgt. 5. Mose im Kapitel 8 heißt es, deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre. In Wahrheit ist das Volk eigentlich sogar gewachsen. Es sollten eigentlich mehr sein. Das Problem war ihre Rebellion und die ganzen Züchtigungen. Ne? Wir haben im letzten Kapitel dieser Plage wegen Unzucht über sie gekommen sind. Da sind 24.400 umgekommen. Und in der Rebellion Korahs, da waren die 250.000, die da mit ihren Räuchergefäßen, die gefeuert wurden vom Herrn, und dann noch zusätzlich 14.700 vom Volk. Also es war nicht die Wüste, die sie dezimiert hat, sondern es war ihre eigene Sünde. Eigentlich hätten die noch mehr sein sollen als die alte Generation. Es war ihre Sünde, es war nicht die Wüste. Was interessant ist, was wir beobachten können. Diese Wüstenzeiten, diese schweren Zeiten, das sind normalerweise gerade diese harten Zeiten, wo Gottes Volk wächst. Was uns Christen, uns Nachfolgern gut tut. Denkt an die Israeliten in Ägypten, in der Sklaverei. Da sind sie gewachsen von kleinen Haufen zu einem Volk von 2,5 Millionen. Oder denkt an die Gemeinde, die frühen Christen. Wann sind die gewachsen? Als sie verfolgt wurden. Ganze römische Verfolgung. Oft ist Bequemlichkeit und Wohlstand eine größere Gefahr als schwere Zeiten, für uns jetzt geistig gesehen. Ist auch interessant, wenn wir uns hier anschauen und vergleichen, welche Stämme verloren haben und welche Stämme dazugewonnen haben. Um es kurz zu sagen, die Loser, das waren der Stamm Gad, der Stamm Simeon und der Stamm Ruben. Ich finde das deswegen interessant, weil der Datan und der Abiram, die da mit Korach rebelliert haben, die waren aus dem Stamm Ruben. Und Vermutung liegt nahe, dass vielleicht viele von denen, die in dieser Rebellion umgekommen sind, ja, aus diesem Stamm waren, dass es von da ausgegangen ist. Und dann dieser Simri, dieser Lustmolch aus dem Kapitel 25, der war ein Fürst aus Simeon, haben wir gelesen, der da mit diesem midianitischen Mädel vor den Herrn gegangen ist und dort Sex hatte eigentlich, und der Priester hat ihn dann aufgespießt in der Hitze des Gefechts und hat diese Plage abgewehrt. Aber der war aus Simeon. Und vielleicht war es gerade sein Stamm, von dem er ein Fürst war, der besonders betroffen war von diesem Götzendienst und dieser Unzucht. Die Lektion, die wir da lernen können, ist einfach wieder: der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde birgt immer diesen Keim von Leid und Tod und Zerstörung in sich. Vers 52. Und der Herr redete zu Mose und sprach: An dieses soll das Land nach der Zahl der Namen als Erbteil verteilt werden. Dem, der groß ist an Zahl, sollst du sein Erbteil groß bemessen, und dem, der klein ist an Zahl, sollst du sein Erbteil klein bemessen. Jedoch soll das Land durch Los verteilt werden, nach den Namen der Stämme ihrer Väter sollen sie erben. Nach Maßgabe des Loses soll jedem Stamm sein Erbteil mit ausgeteilt werden, zwischen dem, der groß ist an Zahl, und dem, der klein ist an Zahl. Also, die Größe des Erbteils wurde bemessen an der Größe des Stammes. Aber dann die einzelnen Gebiete, wo die siedeln werden, das wurde durch Los verteilt. Wir können sagen, Gott hat es absolut souverän verteilt. Das hat er nicht den Einzelnen überlassen oder dass die sich streiten um die besten Orte. Nee, es hat Gott in seine Hand genommen. Wieder, er war hier absolut fair. Vers 57. Und das sind die gemusterten Levis nach ihren Sippen. Leviten wurden extra gemustert. Die sind nicht mit dem Heer ausgezogen, sondern die hatten eine andere Aufgabe. Waren die Diener im Heiligtum. Die haben auch kein Erbteil bekommen. Die waren zerstreut unter dem Volk. Dafür gab es drei Gründe im Wesentlichen. Der erste Grund war, es war eine Erfüllung von der Prophetie von Jakob oder Israel über seine Söhne, dort in 1. Mose Kapitel 49. Levi, der war einer von denen, die ja, so ein bisschen wild waren. Ja? Und weil ihre Schwester da vergewaltigt wurden, haben die Sichem in Schutt und Asche gelegt und die Männer umgebracht. Und Jakob hat gesagt: Hey, ihr seid mir ein bisschen zu wild, ich will euch nicht auf einen Haufen haben, ihr werdet jetzt zerstreut. Unter alle Stämme, über das ganze Gebiet. Auch wieder die Gnade Gottes, dass ausgerechnet der Stamm, der sein darf, der im Heiligtum dient. Gott ist so gnädig. Ist so gut. Also der erste Grund war, diese Prophetie zu erfüllen. Der zweite Grund war, dass sie das Gesetz lehren konnten. Er hat sie gleichmäßig verteilt im ganzen Land und die Leviten waren die, die das Gesetz ausgelegt haben. Also auch hier, dass das Volk gelehrt wird. Und der dritte Grund war, der Herr hat gesagt, ich bin euer Erbteil. Es waren eigentlich die, die am reichsten waren, die den besten Teil bekommen haben. Er hat gesagt, ich selbst, ihr dürft mir dienen im Heiligtum. Wir werden auch hier nicht die einzelnen Namen durchlesen, aber wir wollen auch hier wieder diese eine Gruppe rausgreifen, die hier besonders wieder genannt wird, unter den Leviten. Die zweite Gruppe, Vers 61. Nadab und Abihu starben, als sie fremdes Feuer vor dem Herrn darbrachten. Ja, Punkt. Da können wir eigentlich einen Punkt machen. Die starben, als sie fremdes Feuer vor dem Herrn darbrachten. Sind ausgebrannt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geschichte. Diese Söhne Aarons, die haben nicht das Feuer vom Altar genommen, um den Weihrauch darzubringen. Den Weihrauch sollte auf glühende Kohlen des Altars gelegt werden, in diesen kleinen Räucherpfannen. Und dann durften sie ins Heilige, ins Zelt der Begegnung reingehen, vor den Vorhang vom Allerheiligsten und dort den Weihrauch opfern. Aber die haben irgendwie so ihre Pickfeuerzeuge oder was immer, ihre Streichhölzer genommen und haben fremdes Feuer dargebracht vor dem Herrn. Und wir haben uns damals daran erinnert, wovon das spricht. Der Altar des Herrn spricht von Jesus, von dem Kreuz, dort wo er für unsere Schuld geopfert wurde. Und das ist das Feuer, was in unserem Herzen brennen muss. Das muss die Motivation sein für unseren Dienst, für den Herrn. Jesus, das, was er für uns getan hat. Und wir reagieren auf ihn und sagen, oh Jesus, ich will dir dienen, du bist so gut. Und wenn das unsere Motivation ist für das, was wir tun, dann werden wir nie ausbrennen. Weil wir auch noch nach 5 und 10 und 20 Jahren wachsen im Herrn und mit ihm mit Begeisterung dienen können. Allerdings, wenn wir unsere anderen kleinen Feuerchen anzünden und sagen, ja, ich liebe Menschen und das ist das, was Feuer, was mich treibt, die Menschen werden dich irgendwann enttäuschen. Oder ich mag es, vor Leuten zu stehen, deswegen mache ich diesen Dienst, um Anerkennung zu bekommen. Wieder. Menschen sind meistens oder sind selten so dankbar, wie wir es erwarten. Sind nämlich wie wir, ne? Wir denken am liebsten an uns selbst und auch die anderen. Wir haben immer so den Eindruck, alle anderen denken so viel an uns. Ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Sind genauso wie wir denken am meisten an uns selbst. Aber auch wenn das unsere Motivation ist, die Anerkennung von den anderen oder irgendwas Ziel zu erreichen, auch dann werden wir irgendwann enttäuscht werden und wir werden ausbrennen. Ja, wir werden vielleicht 1-2 Jahre lang dahin schaffen können, aber irgendwann werden wir Platz haben, Luft draußen. Gott wiederholt es, glaube ich, 3-4 Mal diese Geschichte von den beiden ausgebrannten Priestern. Er will wirklich, dass wir diese Lektion kapieren. Er will, dass wir lernen, auf Jesus zu schauen und uns begeistern zu lassen von dem, was er für uns getan hat. Und dass das ist, was uns treibt und was uns Antrieb gibt. Und dann können wir dienen, weil wir es für ihn tun. Und wir werden nicht ausbrennen, weil er uns erfrischt. Vers 62. Und ihre Gemusterten, die Leviten, alles Männliche von einem Monat an und darüber, waren 23.000. Das heißt, Gott hat auch hier 1.000 hinzugefügt, seit der ersten Zählung. Also es sind da wohl auch mehr gewesen ursprünglich, aber ich nehme an, dass auch einige der Leviten in dieser Rebellion von Korach, der ja ein Levite war, umgekommen sind. Also auch die haben abgenommen durch Sünde, haben sich selbst beraubt. Und das ist immer, wenn wir sündigen, wenn wir gegen Gottes Wort handeln und wir denken, hey, wir sind so schlau und für mich ist okay und ich weiß besser, wir berauben uns immer selbst. Gott will uns beschützen, das ist sein Herz, warum er uns manche Dinge sagt. Vers 63. Das sind die durch Mose und den Priester Eleazar gemusterten, die Söhne Israel in den Ebenen von Moab am Jordan bei Jericho musterten. Unter diesen war kein Mann von denen, die von Mose und dem Priester Aaron gemustert worden waren, die Söhne Israel in der Wüste Sinai gemustert hatten. Denn der Herr hatte von denen gesagt, sie müssen in der Wüste sterben. Muss seltsam gewesen sein für den Mose. diese Musterung. Es war kein einziger mehr von ihrer Generation war übrig. All diese Kämpfer, wo sie anfangs vor 38 Jahren da an der Grenze standen, alle gestorben, einer nach dem anderen. Muss ein mulmiges, seltsames Gefühl gewesen sein für den Mose. Aber, und jetzt haben wir die dritte Gruppe, Vers 65, und kein Mann von ihnen war übrig geblieben, außer Kaleb, der Sohn des Jephunne, das war der Franzose, Kaleb der Jephunne, und Josua, dem Sohn des Nun. Das ist die dritte Gruppe, an die der Herr uns erinnert. Dritte Lektion, die wir lernen sollen. Wer waren die beiden? Das waren die beiden Kundschafter, die dem Herrn vertraut haben und die gesagt haben, lasst uns auf den Herrn vertrauen, lasst uns das Land einnehmen. Und die durften in das Land hineingehen. Die anderen konnten durch ihren Unglauben nicht hinein. Dieses verheißene Land, das von unserem siegreichen Leben in Jesus spricht. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, heißt es im Hebräerbrief. Also wir haben zwei schlechte Vorbilder hier in diesen drei Gruppen und ein gutes. Sprüche 3, 5 und 6 sagen uns, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Vertraue auf den Herrn. Das ist die positive Lektion, die wir heute lernen dürfen. Kapitel 27, schnell. Und es traten heran die Töchter des Zelophad, des Sohnes Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes Manasses, von den Sippen Manasses, des Sohnes Josefs. Und dies waren die Namen seiner Töchter, Machla, Noah und Hogla und Milka und Tirza. Also wenn ihr je nach Namen sucht, für Jochen, ne? Für ein Mädel unter Umständen. Ja, Milka war die zärteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Ja, deren Nachkommen waren, ja, hat eine bekannte Schokoladenfabrik gegründet. Aber sie traten, Vers 2, vor Mose und vor den Priester Eleazar und vor die Fürsten und die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Begegnung und sagten, unser Vater ist in der Wüste gestorben. Er war aber nicht inmitten der Rotte derer, die sich in der Rotte Korachs gegen den Herrn zusammenrotteten, sondern er ist in seiner eigenen Sünde gestorben. Das heißt, er ist einen ganz normalen Tod gestorben. Er war nicht rebellisch gegen den Herrn. Aber er hatte keine Söhne. Da hatten sie jetzt ein Problem. Weil es haben immer die Söhne waren die, die geerbt haben. Aber jetzt war hier ein Vater, der ist gestorben und es waren nur 5 Töchter da. Und sie sagen im Vers 4, warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seiner Sippe? Weil er keinen Sohn hat. Gib uns einen Grundbesitz inmitten der Brüder unseres Vaters. Vers 5, und Mose brachte ihre Rechtssache vor den Herrn. Ich mag das. Es ist ein schönes Bild, was wir hier sehen. Diese 5 Frauen haben ein Problem, sie haben ein Anliegen und sie kommen vor die Leiter. Und wo waren die Leiter? Leiter waren dort, vor den Herrn. Zelt der Begegnung. Ich mag das. Ich mag eigentlich alles an dem Bild. Auch die Mädels waren geistliche Frauen. Die waren demütig. Die haben nicht hier einen Aufstand gemacht und gesagt, hey, was ist los, wir haben ja nichts bekommen und ein bisschen Druck ausgeübt, ein bisschen manipuliert. Sondern sie sind zu den Leitern, vor den Herrn gekommen und fragen den Herrn. Ich denke, ein schönes Bild, was wir hier haben. Wie würden unsere Beziehungen funktionieren? Familie, Ehe, wenn wir so handeln würden. Männer, seid ihr vor dem Herrn. Betet ihr für eure Familien, für eure Frauen, für eure Kinder. In der Gemeinde, Männer, wir treffen uns jetzt zum Männergebet. Jeden ersten Männertreff. Wir essen erst, ist auch gut, ist auch wichtig. Aber dann wollen wir auch gemeinsam ja, die Gemeinde als Männer tragen im Gebet. Das ist wichtig. Männer, die noch nicht dabei sind, Benni heute Abend, kommt vorbei. Schön, wir wollen Männer sein, die im Heiligtum sind, die nahe beim Herrn sind, die den Herrn suchen, die Leiterschaft ausüben können. Ich meine, das ist Leiterschaft. Ist vom Herrn hören und dann andere Menschen mitnehmen in das, was der Herr tun will. So einfach ist es eigentlich. Vielleicht, wenn die Männer mehr Zeit verbringen vor dem Herrn, ist es für die Frauen vielleicht dann einfacher, demütig zu sein und die Männer als Leiter zu respektieren. Es ist immer leichter, jemanden zu respektieren, der einen liebt und der für einen eintritt. Aber umgekehrt die Frauen, auch hier in diesem Bild, wie bringt ihr eure Anliegen vor? Wenn ihr was mit euren Männern besprechen wollt. Ich glaube, wir haben hier ein schönes Bild, wunderschönes Bild. Diese Frauen kommen einfach zu den Leitern, die sind vor dem Herrn, bringen ihr Anliegen vor. Und Mose ist ein guter Leiter, gibt nicht seine eigene Weisheit, seinen eigenen Senf, das ist, was ich glaube, das ist meine Dinge, sondern was macht er? Er geht vor den Herrn. Er fragt den Herrn. So muss es sein. So funktionieren Beziehungen in dieser Ordnung, die Gott eingesetzt hat, mit Leiter und Geleiteten. Und wir alle sind Leiter und Geleitete in dem einen oder anderen Bereich. Das ist Gottes Plan für uns. Ich mag das. Mose hätte sagen können, ich bin 40 Jahre Christ. 40 Jahre mit dem Herrn unterwegs. Ich bin 40 Jahre Pastor von Israel. Ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ich muss dem Herrn nicht mehr fragen, meine reiche Erfahrung. Und dann wisst ihr was, auch Mose hatte, wird alles gewusst. Und die Mädels kommen und sagen, ja, es ist üblich so, hier in Israel erben eigentlich die Männer. Und die Frauen, die haben dann eine Mitgift mitbekommen und haben ja einen anderen Israeliten geheiratet, der ja ein Erbteil hatte. Aber da kommen eben jetzt die fünf und sagen, wir haben kein Erbteil, kein Stammhalter, warum soll das Erbteil verloren gehen? Unserem Vaterhaus. Problem, was noch nicht da war. Mose, wusste nicht, was er sagen soll und er ist weise und gibt es zu. Ich mag das, es ist okay, auch Leiter sind keine Supermänner. Es ist okay, mal zu sagen, ich weiß nicht. Ich habe die Antwort nicht. Aber komm, lass uns vor den Herrn gehen, lass uns beten. Lass uns suchen, was er uns aufs Herz legt, wie er uns leitet. Vers 5. Und Mose brachte ihre Rechtssache vor den Herrn. Und der Herr redete zu Mose und sprach, die Töchter Zelophats reden recht. Du musst ihnen in der Tat einen Erbbesitz inmitten der Brüder ihres Vaters geben, und du sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Und zu den Söhnen Israel sollst du Folgendes reden, wenn ein Mann stirbt und keinen Sohn hat, dann sollt ihr sein Erbteil auf seine Tochter übergehen lassen. Und wenn er keine Tochter hat, dann sollt ihr sein Erbteil seinen Brüdern geben. Und wenn er keine Brüder hat, dann sollt ihr sein Erbteil den Brüdern seines Vaters geben. Und wenn sein Vater keine Brüder hat, dann sollt ihr sein Erbteil seinen Blutsverwandten geben, der ihm aus seiner Sippe am nächsten steht, damit der es erbe. Und das soll für die Söhne Israel zu einer Rechtsordnung werden, wie der Herr dem Mose befohlen hatte. Später wird der Herr dann noch dazu fügen, dass diese Erbtöchter, so heißen die, einen Mann heiraten sollen aus demselben Stamm. Dass das Erbteil beim Stamm bleibt. Irgendwie genial, wie Gott es gemacht hat. Er hat das Land hier echt nach den Bedürfnissen gleichmäßig fair verteilt. Und das Prinzip ist, das ganze Land gehört dem Herrn. Und wir sind nur Verwalter. Deswegen wollte er auch nicht, dass das hier jetzt groß verteilt wird und der eine anhäuft auf Kosten des anderen. Ziemlich gutes System, eigentlich. Gutes Sozialsystem, könnten wir sagen. Aber der Schlüssel für effektive Leiterschaft ist hier den Herrn suchen. Von ihm hören und dann Menschen in diesen Willen reinführen, den Gott für uns hat. Das ist Leiterschaft, kurz gesagt. Habt ihr euch je gefragt, warum Gott es nicht gleich offenbart hat? Ich meine, Gott wusste doch, dass dieses Problem kommen würde. Warum hat er nicht gleich, wo er dieses Erbrecht aufgestellt hat, warum hat er nicht gleich das eingefügt über die Erbtöchter? Ich persönlich glaube, Gott hat es getan, damit wir ihn suchen. Gott hat uns nicht alles bis ins kleinste Detail und jede Antwort auf jeden kleinsten Bereich unseres Lebens gegeben. Gott will Nicht nur, dass wir Bibelstudenten sind. Na, wenn wir hier in der Bibel, wenn ich noch, weiß nicht, 10.000 Seiten mehr hätte und jedes Detail unseres Lebens und jede Situation beschrieben wäre, dann würden wir alle Bibelstudenten werden und das ist gut, wenn wir das sind. Aber Gott will mehr von uns. Gott will eine lebendige Beziehung mit uns. Und deswegen gibt uns in der Bibel die großen Prinzipien, die wichtigen Dinge, dass, wie wir in Beziehung mit ihm kommen, wie wir richtig leben können, die Grunddinge. Aber dann sagt er, hey, das, was nicht drin steht, komm zu mir. Red mit mir drüber. Und ich will dich in alle Wahrheit führen. Ich will dich persönlich führen. Und dann haben wir die Schrift. Und die Schrift korrigiert uns. Und, oder bestätigt das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Aber es ist interessant, wenn wir gerade die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte anschauen. Und wann, die war machtvoll. Da ist richtig die Post abgegangen, die war lebendig. Aber wisst ihr was, die hatten kein Neues Testament. Der Herr hat sie geführt. Heiliger Geist hat zu ihnen gesprochen, tu dies, tu das und Apostelgeschichte 15 sind zusammengekommen, um zu beten, was sollen wir mit den Heidenchristen machen? Müssen wir das Gesetz halten? Ja, lass uns zusammenkommen, beten. Danach sagen sie dem Heiligen Geist und uns hat es, wir haben es für als gut befunden, dass ihr euch der Unzucht enthaltet und den Götzen. Aber das Gesetz müsst ihr nicht halten. Heiliger Geist hat sie geführt. Ganz persönlich, ganz konkret. Ja, und dann später ist die Schrift geschrieben worden und die ist Bestätigung. Oder Korrektur, wenn wir mal falsch hören vom Heiligen Geist. Und das kann eine Gefahr sein für uns, die wir das Wort Gottes lieben und die wir gerne die Schrift studieren. Es kann passieren, dass wir eine Beziehung zu dem Buch entwickeln, statt zur Person, die das Buch geschrieben hat. Soll uns eigentlich nur eine Hilfe sein. Gott will nicht unbedingt, dass wir Theologen werden, mit trockenem Wissen, sondern das, was wir in der Bibel sehen, soll uns Anleitung geben, wie wir in Beziehung mit ihm leben können. Das ist, was Gott von uns will. Er will eine persönliche Beziehung von Person zu Person mit jedem Einzelnen von uns. Dass wir jeden Morgen sagen, Herr, was willst du tun heute? Gibt es was, wie du mich führen willst? Gibt es was, was du mir aufs Herzen legen willst? So wie die Christa. Wunderbares Zeugnis. Wenn du im McDonald's sitzt und der Herr sagt, sprich mit diesem Mann. Lebendige Beziehung. Und dann machst du einen Schritt im Glauben und Gott benutzt dich und gibt dir die Worte, mit ihm zu reden. Wann hat der Herr das letzte Mal dir was aufs Herz gelegt? So konkret gesprochen. Was hat er dir heute gesagt? Oder letzte Woche? Das ist, was Gott für uns will. Und wir alle können wachsen. Ich predige genauso zu mir selbst. Das ist mein Gebet, dass wir sensibler werden für das Reden des Heiligen Geistes und offen werden und wirklich suchen. Und uns führen lassen von ihm. Herr, was ist auf deinem Herzen? Offen. Und vielleicht spricht der Herr. Ja, guck mal, die Person. Sprich mit dir. Oder da, bet für sie. Oder, ah, meine Frau ist gerade deprimiert. Herr, was soll ich ihr sagen? Er sagt, hey, komm, die Schriftstelle bringt in Erinnerung. Und er führt ganz konkret. Das ist, was Gott mit uns will. Das ist, was er mit uns vorhat. Eine Liebesbeziehung von Person zu Person. Wo er zu uns spricht und wir mit ihm reden und er uns konkret leitet. Ja, und dann haben wir die Schrift. Da können wir dann prüfen, ob wir richtig gehört haben. In diesen wichtigen, großen Dingen. Er gibt uns die Prinzipien. Und es bestätigt dann entweder das, was wir gehört haben, oder es korrigiert uns. Und so lernen wir, genauer zu hören und besser zu hören. Neuer Bund. Gott hat gesagt in Jeremia schon, dass er uns einen neuen Bund geben will. Er will diese Herzen aus Stein rausnehmen und er will ein fleischendes Herz geben. Er will das Gesetz in unser Herz schreiben. Seine Wünsche auf unser Herz legen. Beziehung Tag für Tag. Ich möchte uns echt ermutigen, uns auszustrecken danach, offen zu sein, auch diese Einfachheit im Glauben da zurückzukommen. Nicht alles da oben, sondern Herr, was hast du für mich? Während der Arbeit. Herr, mein Kollege, der ist gerade so stinkig drauf. Zeig mir, wie ich umgehen soll damit. Und ich muss ein Angebot machen. Herr, was denkst du, wie viel kann ich verlangen dafür? Ich glaube wirklich, so konkret, so konkrete, praktische, einfache Dinge. Gott ist lebendig und er will so eine lebendige Beziehung mit uns leben. Vielleicht haben wir noch, ganz kurz, noch ein Prinzip hier. Diese Frauen waren ganz schön mutig, ne? Das war eigentlich damals in der Kultur, die Männer haben geerbt, die Frauen haben nicht geerbt. Man muss sagen, die jüdische Kultur und sowieso das Christentum, das hat die Frauen befreit. In allen anderen Kulturen ringsherum, ohne Ausnahme, hat die Frau als Eigentum gegolten. Im Prinzip so viel wie ein Viech oder eine Kuh, aber nicht mehr Rechte. Aber hier, Gottes Volk, Gott ist der, der die Frauen befreit. Auf gleich eine Ebene hebt. Und in Jesus sagt, da gibt es weder Mann noch Frau, wir sind gleich vor ihm. Und ihr könnt es anschauen. Die Welt verdreht es. Gerade wenn du auf die Uni gehst. Du hast immer wieder so verdrehte Professoren und so Dinge, die sagen, ja, die Christen unterdrücken die Frauen oder das Christentum ist schuld, das, was weiß ich, ganze Emanzipationsschrott. Das ist völliger Schwachsinn. Studier mal die Geschichte. Studier mal die verschiedenen Kulturen heute. Dort, wo die Frauen frei sind, ist überall dort, wo das Evangelium hingekommen ist. Da wurden Frauen aufgewertet und die Position, wie Gott sie sieht. Dem Mann ebenbürtig an seine Seite gestellt. Nicht gleich. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen und er erkennt diese Unterschiede an, unterschiedliche Funktionen gegeben, dass wir gut zusammenarbeiten, uns gut ergänzen, aber gleichwertig vor ihm. Kannst du dir anschauen. Schau dir an, im Nahen Osten. Muslimischen Ländern. Wie ist die Stellung der Frau dort? Sein Eigentum. Darf durch ihren Schleier hindurchblicken auf das, was wir hier haben im Westen. Und wir haben das hier, weil Jesus. Weil wir irgendwo doch noch christliche Wurzeln hatten, von denen wir uns immer mehr verabschieden. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden. Worüber wollte ich eigentlich reden? Genau. Genau, das waren mutige Frauen. Wo die da vor das Zelt marschiert sind und gesagt haben, Mose, wir wollen noch ein Erbteil haben. Wir haben keinen Bruder und jetzt gib doch uns das Erbteil. Die Leute haben wahrscheinlich gesagt, hey, macht mal Halt, ihr Frauen. Ihr erwartet das Blaue vom Himmel. Ihr bittet euch das Blaue vom Himmel. Aber wisst ihr was? Der Herr hat es ihnen gegeben. Der Herr hat ihnen das gegeben, worum sie gebeten haben. Ich glaube, es ist für uns eine Erinnerung, und ein Modell, wie machtvoll und wie wichtig Gebet ist. Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich glaube, so viel Gott, und Gott wollte ihnen das geben. Und genauso ist es bei uns. Ich glaube, Gott hat so viel, was uns geben will, aber wir bitten nicht. Und Gott möchte, dass wir bitten. Ich glaube, er will das wieder, dass wir zu ihm kommen und die Gemeinschaft mit ihm suchen. Und mit ihm zusammenarbeiten. Und das ist das Spannende, das Aufregende, das Abenteuer einer Beziehung mit Jesus. Aber ich denke auch, wir nehmen vieles nicht in Besitz, was der Herr für uns hat. Und er erinnert uns der Herr hier zu beten. Vers 12. Und der Herr sprach zu Mose, steig auf das Gebirge Abarim, dort und sieh das Land, das ich den Söhnen Israel gegeben habe. Und wenn du es gesehen hast, dann wirst auch du zu deinen Völkern versammelt werden, wie dein Bruder Aaron versammelt worden ist, weil ihr euch in der Wüste Zin beim Streit der Gemeinde meinen Befehl widersetzt habt, mich durch das Wasser vor ihrem Augen als heilig zu erweisen. Das ist das Haderwasser von Kadesh in der Wüste Zin. Erinnert euch, wo Mose zu dem Felsen sprechen sollte, aber in seinem Zorn hat er draufgehaut und hat ein Bild aus dem Neuen Testament versaut. Fels Christus, der einmal geschlagen wurde, nicht zweimal, und hat Gott falsch repräsentiert und Gott hat gesagt, nee, so geht es nicht. Ihr könnt das verheißene Land nicht sehen. Und hier ist also auch Mose, der Letzte der alten Generation, der sterben wird. Gott sagt, hey, jetzt ist deine Zeit. Mose ist 120 Jahre alt, ist eh schon Zeit, nach Haus zu gehen. Auch eine Erinnerung, dass Mose repräsentiert das Gesetz, dass das Gesetz uns nicht ins verheißene Land hineinbringen kann. Vers 15. Und Mose redete zu dem Herrn und sprach: Der Herr, der Gott des Lebensgeistes als Fleisches, setze einen Mann über die Gemeinde ein, der vor ihnen her zum Kampf auszieht und vor ihnen her ins Lager einzieht und der sie ausführt und sie einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich mag dieses Herz von Mose. Mose hat nicht gejammert oder beschwert, oh, ich muss sterben, ich darf nicht ins Land. Sondern er hat dem Herrn vertraut. Hat sich ihm hingeben, seinem Willen. Aber eines hatte er am Herzen, aber er war selbstlos. Er hat nicht für sich selbst gebetet, aber er hat für das Volk gebetet. Er hat gesagt, Herr, setz doch einen anderen Leiter ein, dass das Volk nicht ist wie eine Herde ohne Hirten. Und der Herr antwortet in Vers 18. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm dir Josua, den Sohn des Nun, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege seine Hand auf ihn. Und stelle ihn vor den Priester Eleazar, vor die ganze Gemeinde, und beauftrage ihn vor ihren Augen, und lege von deiner Würde einen Teil auf ihn, damit die ganze Gemeinde der Söhne Israel ihm gehorche. Und er soll vor den Priester Eleazar treten, und der soll für ihn das Urteil der Urim vor dem Herrn befragen. Auf dessen Befehl sollen sie ausziehen, und auf dessen Befehl soll sie einziehen, er und alle Söhne Israel mit ihm, ja, die ganze Gemeinde. Und Mose tat, wie der Herr ihm geboten hatte, und nahm Josua und stellte ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde. Und er legte seine Hände auf ihn und beauftragte ihn, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Also Josua ist der neue Leiter. Josua, der 40 Jahre lang Diener von Mose war, 40 Jahre lang in der zweiten Reihe gedient hat und treu gedient hat. Der Herr sagt uns, den Stolzen widersteht der Herr, aber die, die sich selbst demütigen, die wird er erhöhen. Und er sagt, wenn wir treu sind im Kleinen, dann wird er uns über Größere setzen und uns mehr Verantwortung geben. Sehen wir demonstriert in Josua, ein treuer Mann. Josua, Neuen Testament, übersetzt der Name Jesus, ist auch ein Bild für ihn. Das Gesetz konnte uns nicht ins verheißene Land, in dieses siegreiche Leben bringen, als Christen, aber Jesus konnte das tun. Jesus ist der gute Hirte, den Gott für uns hat, für sein Volk. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die guten Vorbilder und auch die schlechten Vorbilder. Und wir bitten dich, dass wir lernen. Beten besonders, Herr, dass du uns tiefer hineinnimmst in diese persönliche Beziehung mit dir. Dass wir uns einlassen auf dieses Abenteuer. Nicht träge sind, sondern wirklich offen sind und sagen, Herr, sprich zu mir jeden Tag. Es wird dich suchen. Ich wünsche mir, Herr, dass wir alle das noch so viel mehr erfahren. Das Reden deines Heiligen Geistes, der uns konkret führt, so wie Christa das heute oder gestern erfahren hat. Lass uns da drin wachsen, Herr. Tiefer zu dir, darum beten wir in Jesu Namen. Amen.